Es traf sich oft, dass der Feldwebel auf Kommando zu Streifzügen und Exekutionen auf den Wald kam, wo er, wenn immer möglich, in der Mühle einzusprechen Gelegenheit nahm. Dies war auch kurz nach jenem nächtlichen Brande geschehen, welchen der lange Hans auf dem Laubhauser Hof noch spät abends angezeigt und weshalb später dringender Verdacht der Brandstiftung auf die Vagabunden gefallen war. Ein Einbruch, den der Stumpfarm geleitet und wobei auch der Hans die Hand im Spiel gehabt haben soll, war durch einen Bauern verraten und bei Gericht angezeigt worden. Und allgemein vermutete man, dass diesmal dafür von der Bande der Rote Hahn aufs Dach gesteckt worden sei, wobei, wie wir gehört, auch der Kaiserzoller zu Schaden gekommen war. Es wurde eine Streife angeordnet, aber ohne Erfolg, denn der Graf von Bettelrhein und Nirgendheim mit Gefolge war im strengsten Inkognito längst über die Grenze gereist. Und die verhassten Balmacker, wie die Soldaten in der Gaunersprache heißen, hatten das Nachsehen. Nach einiger Zeit aber, als die Emigranten annehmen konnten, es sei über das geschehene Gras gewachsen, kehrten sie wieder zurück auf ihre Domänen, wofür sie die Bauerhöfe ansahen. Diesmal aber hatten sie sich in ihrer Voraussetzung getäuscht, denn sie wurden alsbald abgefasst, eingesteckt und scharf inquiriert. Es kam jedoch dabei nicht viel mehr heraus, als die gewöhnlichen Atzungs- und Untersuchungskosten für den Staat, denn die guten Leute waren ja, wie alle Spitzbuben, die nicht auf frischer Tat ertappt werden, völlig unschuldig und nach der Untersuchung wieder ebenso ehrlich wie vorher. Bald hatten Diebstähle und andere Unfug wieder so überhand genommen, dass eine Generalstreife notwendig schien. Und diese führte den Feldwebel auf einige Tage zu seinen Freunden nach Laubhausen. Denn der einsamere Schwarzwald war es besonders, wohin sich die Landfahrer während solcher unbequemen Züge flüchteten und versteckten. Die graubärtigen Weißröcke hatten hoch und teuer geschworen, dass ihnen diesmal kein Schopf und kein Knopf von der Harnickelbande durchschlüpfen solle. In Verbindung mit den aufgebotenen Bettelvögten und Bauern wurden alle Schlupfwinkel in Feld und Wald, alle Bettelküchen und Feuerstellen, wo die Zunft gewöhnlich lagerte, gründlich durchsucht. Die Kameraden auch haufenweise zusammengetrieben, diejenigen, welche sich nicht als sauber übers Nierenstück auszuweisen vermochten, abgeführt und hinter Schloss und Riegel gesetzt. Hieronymus und seine Kameraden beteten zu Gott, dass doch ja der lange Hans nicht aufgegriffen werden möge, denn er war ja ihr bester Freund und Lehrmeister. Lange hatte er, der fertige Spielmann, den Romulus nicht Geigen gelehrt und den Hieronymus Maultrommeln. Wer hatte ihnen so zierliche Vogelkäfig von Draht gestrickt, das ihnen alle Vorteile und Gelegenheiten gezeigt, um Schwarzblättchen, Kreuzschnäbel und andere Vögel zu fangen. Und erst kürzlich hatte er auch dem Hieronymus wieder einen Bund feiner Bleistifte vom Föhrenbacher Markt mitgebracht, wo er stets so wohlfeil einzukaufen pflegte. Kein Wunder also, wenn die Buben wünschten, er möge den erkrimmten Musketieren nicht in die Waffen fallen. Diesmal kam der Lange wirklich auch ungerupft davon, denn es wurden nur solche Vögel gefangen und abgeführt, die von irgendeiner Behörde signalisiert oder in den Gaunerlisten eingetragen waren. Und der Hans war ja, wie er selbst oft versicherte und wie es sich bei früheren Untersuchungen zur Genüge herausgestellt hatte, der ehrlichste Mann im ganzen schwäbischen Kreis. Der Feldwebel hatte bei seinem Besuch in der Mühle natürlich auch Einsicht von den Kunstleistungen unseres Hieronymus genommen. Er selbst verstand etwas von diesen Dingen, war er doch ein Hausfreund vom Fassmaler und Vergolder in Hüfingen. Zwar das Porträt des edlen Ritters, mit dem er ja im Frühjahr überrascht werden sollte, wurde ihm jetzt noch nicht gezeigt. Dafür aber sah er andere Blätter, denen er alles Lob spenden konnte. Hieronymus solle nur fortfahren, sagte er, und ihn dann im Frühjahr in Hüfing besuchen, wo er allerlei Schönes und Merkwürdiges zu sehen bekommen werde. Erst kürzlich, erzählt er, habe die dortige Pfarrkirche zwei schöne neue Seitenaltäre bekommen, welche das Werk seines Freundes, des Fassmalers, seien. Die Altarblätter hierzu habe der Hofmaler in Donnereschingen gefertigt. So war denn die Sache aufs Beste eingeleitet, und noch nie in seinem Leben hatte der fleißige Schüler sich so auf den Frühling gefreut wie diesmal. Hätte die Sonne nur halb so viel Eifer und Ungeduld an den Tag gelegt wie er, der Schnee wäre längst geschmolzen gewesen und der hohe Lenz schon um Lichtmess oder Fasnacht ins Land gekommen. Aber so schien die Gute, ihm recht zum Schabernack, nur deshalb jeden Tag früher aufzustehen, um durch Auftauen und wieder gefrieren lassen die dicke Schneedecke immer noch zäher und undurchdringlicher machen zu wollen. Es war der 1. Mai, und noch hatte die Gegend ihr weißes Wollhemd an. Ja, am 4. oder 5. musste sogar der Bahnschlitten wieder geführt werden. Hatten diese Fuhrwerke dem Knaben sonst jedes Mal viel Spaß gemacht, wenn er und seine Kameraden als Ballast oben auf unter Lachen und Jubeln den sprühenden Schneestaub um die Ohren und Augen sich sausen lassen, so sah er jetzt den Zug mit Verdruss am Haus vorbeikutschieren. Denn wenn der Schnee weg ist und man auch nass ins Freie kam, hatte der Vater Feldwebel ausdrücklich seiner freundlichen Einladung beigefügt. Doch die Sache machte sich rascher, als man vermutete. Der Wind schlug plötzlich um und blies aus einer anderen, weicheren Tonart. Der neue Schnee fraß sozusagen den alten. Die ganze Nacht über rutschten und rauschten die Lawinen groß und klein ins Tal herab. Und als Hieronymus des Morgens früh zum Fenster hinauslugte, sah er den Bach vom Eise befreit ein paar Tage später, und auch das Feld war geräumt. Bachweber, der die Schule geschlossen und sich anschickte, die langen Sommerferien wieder drüben beim Schwager zuzubringen, gab die tröstliche Versicherung, die schönen Tage würde dauernd und kein Rückfall werde von Frost noch von Schnee mehr zu befürchten sein. Das wollte er dem Fluge der Vögel, dem Benehmen der Spinnen und anderen Naturerscheinungen entnommen haben. Und so geschah es auch. Gegen Mittag des Monats säte der Laubhauser Bauer den Haber, und Vater Matthias trug die Stöcke aus der oberen Kammer hinab ins Immerhäusle. Und jetzt durfte auch der Sohn den längst vorbereiteten Ausflug antreten. Es war des Knaben erste selbstständige Reise. Für ihn eine Fahrt ins gelobte Land, von welchem ihm aus den Kinderjahren nur wenig in Erinnerung geblieben war. Der Vater gab ihm das Geleite bis zum Zindelstein, um ihm noch einige Anstandsregeln einzuprägen. Schon in Wolterdingen, wo er den Wald hinter sich hatte, glaubte der kleine Wandersmann in der Fremde zu sein. Mit einem gewissen Trostgefühl jedoch bemerkte er dort einem Landsmann und alten Bekannten wieder neben sich, den Bregbach, welcher murmelnd und plätschernd ihm treues Geleit gab. Das Wetter war zweifelhaft, der Himmel mit einem milchweißlichen Flor überzogen, ließ kaum durch einen hellen Fleck den Stand der Sonne erraten. Doch morgen war der heilige Pfingsttag, und da konnte es unmöglich schlechtes Wetter geben. Und er täuschte sich nicht, denn kaum hatte er den Fußweg vom Dorfe abwärts eingeschlagen, so trat die Sonne siegreich strahlend aus dem dünnen Gewölk hervor, es schien, als würde ein Vorhang am Himmel weggezogen. Recht eigentlich zur Verschönerung des kommenden Festtages. Durch die grünen Wiesen hin gaukelte ein paar gelbe Schmetterlinge. Wahrscheinlich machten auch sie ihren ersten Ausflug wie der kleine Tourist. Dieser war jedoch nicht so leicht, ohne alles Gepäck, fortgezogen wie die Sommervögel. Über seiner Schulter hing ein ganz anständiger Zwerchsack, der keine geringe Last vermuten ließ. Und in der Tat hatte die Mutter ihrem Einzigen beim Abmarsch noch etwas mitgegeben, von dem sie überzeugt war, dass er der haushälterischen, genau rechnenden Base Anna Käther ein beifälliges Lächeln abzugewinnen imstande sein werde. In seinem vorderen Teil nämlich beherbergte der Sack nichts Geringeres als einen großen, sorgfältig in eine hölzerne Schachtel verpackten Butterballen, während die hintere Abteilung des Gleichgewichts wegen mit einem nicht minder schweren Hafen von Honig belastet war. Dinge, welche man in der Bar nicht von solcher Güte haben konnte, wie auf dem Wald. Unterm Arm trug er dann noch die Rolle mit dem bewussten Bildnis, welches nachträglich noch schön koloriert worden war. So ausgerüstet schritt er mit seinem dicken Haselnussstock in der rechten munter vorwärts. Die Sonne meinte es wahrlich gut, obwohl sie bereits im Sinken war, und gerne hätte der kleine Sackträger auch einmal ausgeruht, dort, wo der Fußweg auf kurzer Strecke sich im Holz verliert. Aber wenn er nicht gefürchtet hätte, bei gar zu später Tageszeit in Hüfing anzukommen, aus diesem Grund ließ er Bräunlingen rechts liegen, den näheren Weg am Abhang hin, der Mühle zu, einschlagend. Dort am brausenden Wuhr, wo die badenden Gänse einen so merkwürdigen Lärm erhoben, als verwunderten sie sich über die Ankunft des Reisenden, dort erblickte er die ersten Häuser von Hüfingen, in welcher er heute zum ersten Mal allein ohne die Eltern eintreten sollte. Das Herz schlug ihm vor Freude und Beklemmung. Als er näher und näher kam und die, wie er meinte, große Stadt mit ihren zackigen Hausgiebeln und rauchenden Schornsteinen vor sich liegen sah, und als er durch das obere Tor in diese eintreten und vom Kirchturm feierliches Geläut erklang, als Vorbedeutung des kommenden Festtages, so wurde er fast kleinmütig und verlegen. Er fühlte sich fremd in den unbekannten Gassen. Vor den Häusern standen plaudernde Männergruppen, den früheren Feierabend in behaglicher Runde genießend, und am Stadtbächlein und an den Brunnen waren fleißige Hände noch mit Waschen und Putzen beschäftigt. Aber die Kinder, welche bisher vor dem Rathaus um die hohe, mit eisernen Geländer versehene Freitreppe ihr lärmendes Wesen trieben, hatten sich, nachdem die Betglocken ausgeklungen, gebührendermaßen schon von der Gasse entfernt. Das steinerne Muttergottesbild auf dem Stadtbrunnen, an welchem die Knechte und Buben ihre Rosse tränken, sah schon begrenzt für den morgigen Tag herab auf den Platz. Hieronymus erinnerte sich von seinen früheren Besuchen her nur noch dunkel der Gasse, in welcher seine Verwandten wohnten. Nach vielem Zögern fragte er endlich einen Vorübergehenden, wo der Vetter wohne, was man ihm natürlich erst sagen konnte, als er Name und Stand dessen beigesetzt. Das Ehepaar saß eben beim Abendessen, als Hieronymus eintrat. Obwohl das Mahl für Gäste nicht eingerichtet, musste der Ankömmling, nachdem er die vielen Grüßen von daheim ausgerichtet und sein Gepäck im Stubenwinkel abgelegt hatte, dennoch ohne Umstände sogleich mithalten. Im reinlichen Stüblein blickten ihn die Gerätschaften und Möbel wie alte Bekannte nach langer Trennung wieder an. An derselben Stelle wie vor Jahren hing noch das große holzgeschnitzte Kruzifix gegenüber dem Bildnisse des Fürsten Frobenius in der gewaltigen Allonge-Perücke. Auf der geschweiften Kommode tickte immer noch die Stockuhr in ihrem hübsch eingelegten Holzkästchen. Die Turteltauben unter dem Ofen und das Eichhörnchen in seinem Häuschen schienen stets noch dieselbe zu sein wie damals. Und die schön gemalten Tassen im Glaskästchen erinnerten ihn lebhaft an den Tag, an dem er zum ersten Mal den köstlichen fremdländischen Trunk geschlürft. Die Base zeigte sich ausnehmend zu tunlich, namentlich seit dem Momente der feierlichen Enthüllung des gewichtigen Krams im Zwerchsack und auch der Vetter sprach sich sehr belobend aus über das wohlgetroffene Bildnis, das er sogleich mit Stecknadeln an die Wand heftete. Nach dem Essen kam noch ein zweiter Gast, der invalide Tamburgesell, der Hausfreund und Diener des Feldwebels. Als der Alte das Porträt des Prinz Eugenius sah, versicherte er, dasselbe sei ausnehmend gut getroffen. Nur etwas jünger sähe er aus als damals, wo er ihn als Kommandierenden am Rhein gesehen und sogar einmal mit ihm gesprochen habe. Er sei nach einer Attacke gewesen, wo der Prinz vor allem seinen Generälen gesagt habe, wenn er ein ganzes Regiment solcher Kerle hätte, wie der Tramburgesell, so würde er getrost nicht bloß mit dem Türk und Franzos, sondern mit allen Potentaten der Welt aufnehmen. Nachdem Hieronymus sodann von allem, wie es zu Hause steht, gehörig Bericht erstattet und alle sonstigen Fragen der Base gewissenhaft beantwortet hatte, wurde ihm das Schlafkämmerlein angewiesen. Das Ehepaar erfreute sich nur einer einzigen Tochter, die an den Schlossverwalter in Wildenstein im Donautal verheiratet war. Seit ihrem Wegzug stand die Kammer unbewohnt, in welcher Hieronymus nun ein wohlaufgerichtetes Gastbett fand. Vergnügt über den glücklichen Verlauf der Reise, erfreut über die gute Aufnahme im Haus, versenkte er sich alsbald in die Federn, wo ein fester Schlaf nicht lange auf sich warten ließ. Als er morgens nach erquicklichem Schlummer die Augen aufschlug, warf die Sonne bereits ihre Strahlen schräg durch das Fensterlein, auf welches der Feldwebel mit Bewilligung des Stadtrats schräg in die Stadtmauer hatte brechen lassen. Nach kurzem Besinnen erhob er sich rasch, denn bereits hörte er die Base in der Küche nebenan rumoren, und auch der Vetter hustete schon in der Stube. Er streckte den Kopf zum Fenster hinaus. Es war der schönste Morgen, ganz so nach Bachwebers Prophezeiung. In der alten Stadtmauer und auf den Vogelbeerbäumen am Stadtgraben hin schrien und jagten die Spatzen wie in tollem Jubel über den schönen Tag. Rechts am Wiesenfeld hin floss die Breg, langsam als wolle sie ausruhen und von ihrem ungestümen Lauf über Stock und Stein. Die glatte Fläche dampfte wie in Schweiß geraten, weiter hinauf in der Hochebene, in den von Morgennebeln halb verhüllten Dörfern, längs den blauen Linien des Heuberges, tönten Morgenglocken. Es war ein Festtag, herrlich, weit und breit. In den Gärten unter der Mauer standen schon einige Hausväter betrachtend vor den Bienenstöcken oder vor den Beeten voll knospender Tulpen und Aurikeln, während auf der Straße von Donaueschingen her festlich gekleidete Leute einzeln oder in Gruppen der Stadt zuwandelten. Die Base erschien jetzt unter der Kammertür, freundlich, guten Morgen wünschend und zum Kaffee kommandierend. Denn ein solcher wurde heute wiederum aufgetischt. Einmal des Vierfestes wegen und dann zu Ehren ihrer Gastes. War Kaffee zu jener Zeit auch noch ein teures Getränk, so kam das Frühstück die Base doch nicht hoch zu stehen, weil sie aus der Küche der ihr geneigten Frau Oberamtsrätin regelmäßig den Satz vom jüngst gegossenen Trunk der Ratsfamilie erhielt, woraus sie dann eine zweite mit viel Zusätzen vermehrte, aber keineswegs verbesserte Auflage veranstaltete. Während des Frühstücks verkündete die Base ihrem Gast, dass er mit ihr zu ihrem Mann den Spätgottesdienst besuchen dürfe. Seine Toilette hierzu war schnell gemacht. Denn kurzes Haar ist bald gebürstet, sagt das Sprichwort. Desto mehr brauchte indes die Base, um sich gehörig in Staat zu setzen. Sie zog, was nur bei ganz absonderlichen Gelegenheiten geschah, ihr seidenes, großgeblümtes Hochzeitskleid an, ein Geschenk der verstorbenen Fürstin, bei welcher sie lange Zeit in Diensten gestanden. Den Kopfputz bildete die zierliche Goldtaube mit Perlen und Flitter besetzten Boden, und als Vervollständigung kam hinzu noch das grünschillernde Mieder mit der langen Taille, wie es die Tracht der Bürgersfrauen mit sich brachte. Der Gottesdienst selbst hatte für Hieronymus etwas Überraschendes. Das mit Pauken und Trompeten eingeleitete Hochamt, die vollen Orgeltöne und die Instrumentalmusik stachen so gewaltig ab gegen das einfache Ritual in seiner Heimatkirche, dass er wie in eine andere Welt sich versetzt glaubte. Mit Staunen und Ehrfurcht betrachtete der Knabe, wie einst sein Vater die Bildnisse im Rittersaal zu Villingen, die lebensgroßen Apostel im Langhaus, die Altäre und die steinernen Ritter- und Frauengestalten auf den freiherrlichen schellenbergischen Grabmälern, an den Wänden umher. Und in seinem Innersten regte sich der leise Wunsch, auch der Eins so etwas machen zu können. Bald ward dieser Wunsch zum Gebet, welches er zu Gott emporsendete, dass er ihm solche Fertigkeit gnädig verleihen möge. Nach dem Gottesdienste sahen wir den Knaben mit seinem Vetter im Gärtchen am Hause Lust wandeln, wo in den reinlichen, mit Buchs eingefassten Beeten im herrlichsten Flor Tulpen und Hyazinthen blühten und die tiefglühende Pfingstrose bereits zum Aufbrechen war. Bunte Schmetterlinge, summende Bienen wiegten sich von Blume zu Blume, denn es war hier an der Stadtmauer, die Haus und Garten nach außen hin abschloss, ganz sommerlich und warm und windstill. Alles war so friedlich, so ungestört wie die damalige Friedenszeit selbst, die sich in ihrer Harmlosigkeit überall in allen Zuständen des öffentlichen wie des Familienlebens klar abspiegelte. Hieronymus betrachtete seinen Vetter, der sich mit ihm auf der Bank unter dem Holunderstrauch niedergelassen, mit heimlicher Verwunderung, denn der Feldwebel glänzte heute in seiner Paradeuniform. Und in der Tat sah der alte Kriegsmann mit dem weißen, rot ausgeschlagenen Kollett, mit blanken weißen Knöpfen, dem Dreispitz mit Silberborten und weißem Busch darauf ganz stattlich aus. Sein stark markiertes Gesicht mit dem vorwärts dressierten Backenbart, die steif gepuderten Haarlocken und der schwarz eingebändelte Zopf sowie der ganze abgemessene Anstand des Mannes mussten jeden in seiner Umgebung schuldigen Respekt einflößen. Eben wollte der Vetter seinem Gaste sagen, dass sie dann morgen ins hiesige Schloss und auch in den Hofgarten gehen wollen, als ein Rütteln und Schütteln an der Gartentür die Blicke beider dorthin lenkte. Alsbald gewahrten sie auch ein frisiertes, gepudertes Kinderköpfchen, das über die Tür hereinlugte und Einlass verlangte. Obgleich das Pförtchen nicht verschlossen war, konnte es die Kleine doch nicht öffnen, denn in der einen Hand trug sie einen Blumenstrauß, in der anderen den Fächer, und den Ellenbogen wollte der hölzerne Riegel nicht weichen. Bevor der Feldwebel hinzutreten konnte, war ihm seine Frau zuvorgekommen, weil auch sie die kommende Visite vom Fenster aus bemerkt hatte. Das geputzte Dämchen war heute eigentlich nur gekommen, um sein neues Kleid und seine Frisur zu zeigen. Frau Anna Käther führte es an der Hand auf ihren Mann und Hieronymus zu. Und nachdem der Feldwebel gebührendes Lob gespendet, wurden die Kleinen einander förmlich vorgestellt. Da standen sie einander gegenüber, hier das Stadt- und Beamtenkind in seinem seidenen, bauschigen Kleidchen und den violetten Atlasschuhen, dort das bäuerliche Wälderkind im leinenen Kittel mit kurzen Lederhosen und schwer genagelten Buntschuhen, zwischen ihnen Frau Anna Käther in ihrer Bürgerstracht, gleichsam als vermittelnder Genius. Mit jeder Hand hielt sie eines der Kinder gefasst und bemühte sich, dieselben einander näher zu bringen, was ihr jedoch durchaus nicht gelingen wollte, weil Hieronymus schüchtern und verlegen immer zurückwich. Und zwar vermochte die Base es mit keiner Lieb dahin zu bringen, dass die Kleinen sich die Hände reichten. Später allerdings ging die Sache besser. Der Abstand zwischen dem höheren und niedrigeren Herkommen ward in jugendlicher Zutraulichkeit bald vergessen und nach einer Weile wandelten die beiden Hand in Hand zwischen den Beeten umher. Helene machte ihren neuen Freund auf jede Blume und jede Blüte aufmerksam. an deren Pflege und Wachstum sie als Mithelferin der Hausfrau kindlichen Anteil genommen. In manche Stunde verbrachte sie hier im Garten und Haus. Zuletzt führte sie ihn zu einem Bädchen an der Mauer, welches ihr gehörte und worin der Anfangsbuchstabe ihres Namens eingesät und bereits als zartes Grün auf dem dunklen Grund sich zeigte. Und als Hieronymus die Entdeckung machte, dieses H sei ja auch der Anfangsbuchstaben seines Namens, war dies mit Jubel dem lächelnden Feldwebel verkündet, der bisher behaglich auf dem sonnigen Bänkchen sitzen geblieben. Nur ungern trennten sich die beiden Kinder, als das Mädchen zuletzt von der Magd zum Mittagessen abgerufen wurde. Helenchen war die Tochter des Herrn Oberamtsrats, der in der Nähe ein herrschaftliches Haus bewohnte. Der Herr und Frau Rätin waren dem feldwebelschen Ehepaar in Gnaden sehr gewogen, und die Frau Amtsrätin kam oft herüber, um in allerlei häuslichen Angelegenheiten die Hilfe der dienstfertigen Frau Anna Käther in Anspruch zu nehmen. Und auch dem Feldwebel war es nicht selten vergönnt, tätig dort mit Hand anlegen zu dürfen, versteht sich ohne Sold. Nachmittags pflegte sich in regelmäßigen Gang wie eine Wälderuhr der Tamburgesell einzustellen. War er gestern am Vorabend sein Geschäft gewesen, das Kolett seines Feldweibels mit Weißerde umzustreichen, auszuklopfen und auszubürsten, Knöpfe und Schnallen blank zu machen, so kam er jetzt, um den Vögeln in den Käfigen Mehlwürmer, Ameiseneier und andere Leckerbissen zuzustecken. Nebenbei unterließ er natürlich nie, pflichtmäßig Rapport zu erstatten über wichtige Stadtneuigkeiten. Solche gab es heute glücklicherweise keine, wenigstens keine, die aufregender Natur gewesen wären. Und so konnte der Feldwebel ungestört seine Zeit dem Gaste widmen. Nach der Vesper machten sie zusammen einen Spaziergang hinab durch die Wiesen über Almetshofen nach Donnereschingen. Es war ein Tag, den man unmöglich in Haus und Stube verbringen konnte. Voll Lerchenwirbel und Himmelsruhe. Es lag in der Absicht des Feldweibels, dem wissgebierigen Knaben die Hauptmerkwürdigkeiten der Gegend, die Donauquelle, zu zeigen. Bei dem kleinen Weltner war die Neugierde umso größer, als ihm der Lehrer Bachweber schon so mancherlei vom Donaustrom, dem Ursprung bis zum Ausfluss, erzählt hatte, wie das Gewässer oberhalb Ulm schon 200 Schritt breit und schiffbar werde, oder wie er als Schneidergeselle auf seiner Wanderschaft von Ulm abwärts auf dem Wiener Ordinarischiff nach Wien gefahren und sicherlich weiter bis nach Ungarn und ans Schwarze Meer gekommen wäre, wenn es der Zufall oder das Glück nicht gewollt, dass er bald nach seiner Ankunft in der Kaiserstadt ein Engagement als Kompanieschneider gefunden hätte. Hieronymus hatte sich den Ursprung immer ziemlich stark vorgestellt. Wenigstens so viel Wasser, meinte er, werde der Brunnen haben wie die Breg bei Hammer-Eisenbach. Nun sah er aber im Schlosshof angekommen eine Quelle etwa halb so groß wie der Forellenweiher beim Laubhauser Hof. Während er in das Quirlen und Blasen aufwerfenden des kristallklaren Wasserbeckens hinabschaute, erzählte ihm der Vetter, wie es früher Sitte gewesen, dass jeder Fremde, der zum ersten Mal die Quelle in Augenschein genommen, zum Andenken einen Sprung in derselbe haben tun müssen. Ist es ein Vornehmer, ein Fürst oder Edelmann gewesen, berichtete er, so ist ihm vorher der Willkommen im großen silbernen Becher dargereicht worden, wozu die Böller geknallt und die Musik gespielt haben. So soll es auch dazu mal gewesen sein, wie mir ein Piarist am hiesigen Pädagogium erzählt hat, als Kaiser Max von Villingen her den Donauursprung besichtigt hat. Da seien all hier Zelt aufgeschlagen und allerlei Spiel und Kurzweil getrieben worden. Der Lehrer hat uns oft gesagt, nahm Hieronymus das Wort, der rechte Ursprung sei eigentlich unsere Breg, weil sie am weitesten herkomme. Ich weiß, versetzte der Feldwebel, die Gelehrten und Professoren, die ja sonst alles am besten wissen wollten, sind in diesem Punkt selber nicht im Klaren. Erst kürzlich hat der Abt von St. Blasi eine Landkarte im Druck ausgehen lassen, die unser Hauptmann letzthin auf die Wachstube hergebracht hat, auf welcher weder die hiesige Quell noch die Pregach, sondern die Brieg hinter St. Georgen als der alleinige Ursprung der Donau verzeichnet ist. »Ja, wem soll man jetzt glauben?« fragte Hieronymus, der keinenfalls der Brieg den Vorzug vor seinem heimatlichen Bach einräumen mochte. »Wem man glauben soll? Den Alten«, entschied der Feldwebel. »Seit Menschengedenken heißt die Quell hier und die drüben bei Almetshofen Donau, und bis die Gelehrten einmal einig sind, wird es am besten sein, den Ursprung hier in der Bar anzunehmen, wo das wässrige Kleeblatt gleichsam zu seinem Stiel zusammenwächst.« Das schien auch dem Kleinen das Vernünftigste zu sein. Und der Vetter sagte ihm dann, sie wollen jetzt noch einen Gang durch den fürstlichen Hofgarten machen. Der Hofgärtner besorgte früher den Dienst im Schlossgarten zu Hüfingen, wo ihn der Feldwebel oft besucht und manche Tulpenzwiebel oder sonstige Sämerei von ihm erhalten hatte. Sie trafen den Mann im Garten vor dem Treibhaus, und während er ihnen bereitwillig die Pflanzen und Blumen zeigte, erzählte er seinem Freund, dass die fürstliche Regierung nächstens einen Befehl ergehen lassen werde zur Bepflanzung der Landstraßen mit Obstbäumen. »Es ist wahrhaftig kein Überfluss«, meinte er, »wenn die Bar mit Bäumen geziert wird.« »Denn«, sagte selbst Feldwebel, »ist es nicht ein trostloser Anblick, wenn man zum Beispiel aus dem schönen Kinzigtal heraufkommt und unsere baumlose Hochebene überschaut?« »Wie man's nimmt«, entgegnet der Feldwebel, »als Gärtner habt ihr vollkommen recht. Fragt aber einmal einen Bauern, der wird euch sagen, dass es in der Welt nichts Schöneres gäbe, als so einen glatten Fruchtösch, Feld an Feld wie ein Schachbrett, insbesondere, wenn die Ernte reif ist und das Aug über die gelben im Sonnenschein wie ein Meer schwankenden Kornfelder hinschauen kann.« »Ganz richtig«, versetzte der Hofgärtner, »hätte ich aber zu befehlen, so müsste mir jeder Bauer wenigstens ein halbes Dutzend Obstbäume in jeden Acker pflanzen.« »Würde nicht lang gut tun«, meinte der Feldwebel. »Der Bauersmann ist kein Freund vom Schatten, und das hiesige Klima ist dem veredelten Obstbaum nicht günstig. Besser als das wäre meines Erachtens, wenn man das Wildobst im Wald und Feld mehr schonen würde. Erinnere mich noch recht wohl, wie wir daheim den ganzen Winter über gedorrte Holzäpfelschnitz oder teigige Holzbirnen im Vorrat gehabt haben. Und eine ordentliche Kunkelstube hätte euch den Abend nicht herumbringen gewusst, wenn die Spinnerinnen keine Schnitze oder gedörrte Schlehen zum Ansetzen gehabt hätten. Und jetzt noch darf in keinem rechten Bauernhaus das Fässle hinterm Ofen fehlen, in dem die Bäuerin ihren Essig aus Wildobst aufbewahrt.« »In dem Punkt mögt ihr recht haben, Feldwebel«, räumte der Hofgärtner ein. »Andererseits aber müsst ihr wieder zugeben, dass so manches unbenützte Plätzlein um Haus und Dorf vorhanden ist, wo ein Baum gleichviel, ob Obstbaum oder sonst einer, recht gut stehen und niemand im Weg sein würde.« »Einverstanden, Herr Hofgärtner, bin ganz eurer Meinung«, sagte der Feldwebel, »und bedauere nur, dass der alte Brauch mit Pflanzen von Linden so ganz abzukommen droht. Denn abgesehen von den Gemeindelinden ist keine Kirche, kein Kirchhof, keine Kapelle oder Schützenhaus gewesen, wo früher nicht Linden hingepflanzt worden sind. So ein Lindenbaum aber ist für den Landmann eine kleine Apothek, wo er den Lindenblütentee umsonst haben kann, für die Immen im Frühling aber eine wahre Honigweid. Und dass auch der Holzbildhauer am liebsten zum Lindenholz greift, wenn er etwas Schönes machen will, ist bekannt.« Hieronymus schenkte begreiflicherweise diesem landwirtschaftlichen Gespräch, das die beiden noch eine Weile fortsetzten, wenig Aufmerksamkeit. Interessanter als Holzäpfel und Lindenblüten erschienen ihm die prächtigen Pomeranzen- und Zitronenbäume, die er hier mit ihren Früchten zum ersten Mal in Natura zu sehen bekam. Nachdem der Feldwebel dann noch etwelche neu angekommene Blumensorten umständlich bewundert hatte, trat er mit seinem Vetter den Rückweg an. Viel Neues und Schönes brachte auch der zweite Pfingstfeiertag, an welchem der Feldwebel seinen Gast sogleich nach dem Essel hinauf ins fürstliche Schloss führte, das jedem Fremden gerne gezeigt wurde. Dasselbe ursprüngliche, zum Witwensitz bestimmte und jetzt nur von einem Verwalter bewohnt, war erst neuerdings mit allerlei Merkwürdigkeiten neu ausstaffiert und möbliert worden. Es war dann für Hieronymus wieder eine ganz neue Welt. Schon das hohe, geräumige Stiekhaus, durch welches der Verwalter die beiden führte, erregte Bewunderung. Es bringen da große, in Öl gemalte Ahnenbilder des fürstenbergischen Hauses, die in ihren kriegerischen Rüstungen und prächtigen Ordensgewändern einen tiefen Eindruck auf den Knaben machte. Es waren die ersten lebensgroßen Bildnisse, die er in seinem Leben gesehen. Nicht minder schön und wunderbar dünkte ihn das, was er in der langen Zimmerreihe zu betrachten bekam. Er glaubte, in einem Heiligtum zu wandeln. Die kostbaren farbigen Tapeten, die Vorhänge von schweren Damast mit großen Quasten, die mit Seidenzeug überzogenen Sessel, Lehnstühle und Sofas, die zierlich eingelegten Kästchen und Pfeilertischlein, von welchen eines ein ganzes Kartenspiel nebst dem Titelblatt eines Kalenders in kunstvoller Einlage zeigte, die allmächtig großen Spiegel, in denen der Kleine seine ganze Figur von Kopf bis zum Fuß betrachten konnte. Alles war ihm neu und entlockte ihm Ausdrücke des höchsten Erstaunens. In einem größeren Zimmer erstaunte man Merkwürdigkeiten der seltsamsten Art. Gleich beim Eintritt fielen die Augen auf eine freistehende, längliche Kommode, auf welcher ein Truthahn, ein Pudel und ein Pfau saßen. Überaus täuschend aus verschiedenfarbigsten Schnecken und Muscheln zusammengesetzt. Aus gleichem Material gebildet waren die an den Wänden angebrachten Affen, Waldteufel, Tiger und Meerkatzen, alle so natürlich, dass man fast darob erschrak. Dazwischen wieder ganze Landschaften, Städte, Schlösser und Seehäfen mit Schiffen aus Rinde, Baumzweigen, Moos und Korallen gemacht. Der Verwalter sagte dem entzückten Kleinen, dass all diese Herrlichkeiten eigenhändige Arbeiten des fürstlichen Archivars in Donaueschingen seien. Ein anderes Gemach, das dem jugendlichen Beschauer groß wie ein Saal vorkam, war mit hübschen mythologischen Figuren geziert, grau in grau auf die Wand gemalt und in einem folgenden äußerst behaglichen Kabinettchen mit der Aussicht auf die Brücke und die Loretto-Kapelle sah er zum ersten Mal in seinem Leben einen Welschkamin. Kohlen und Feuerzange lagen noch da, als wäre die wärmende Glut erst gestern ausgegangen. Dann kamen Zimmer mit schönen Gemälden, Herodias, das Haupt des Johannes tragend, Diana auf der Jagd, Lot und seine Töchter, Wildbretthändler, Landschaften, Bataillenstücke, duftige Pastelbilder, Windhunde und seltenes Wild. Auch war zu finden eine Anzahl Vögel, halb erhaben mit natürlichem Gefieder, auf Tableau aufgelegt, jeder in seinem Element, im Wasser, auf dem Baum oder im Gras. Und die nebenbei in Kästen zur Schau gestellten Mineralien und Stufen aus den Bergwerken im Kinzigtal sowie verschiedene Kuriositäten bildete eine von allen Kennern jener Zeit hochgeschätzte Sehenswürdigkeit. Am meisten bewunderte Hieronymus den großen Elefantenzahn, den er mit Mühe kaum vom Boden lüpfen vermochte. Nicht minder das Straußenei, die Kokosnüsse, die glänzenden Meermuscheln und den großen Magnet, der ein ganzes Hufeisen trug. Und dann blickte er an die Decke hinauf, so musste er staunen über die Tempel, Girlanden und Figuren, welche halb erhaben in Stucco die Plafonds schmückten. Der gute Junge hatte nur einen Wunsch, dass auch Vater und Mutter anwesend sein möchten, um teilzunehmen am Beschauen all dieser Herrlichkeit. Nachdem das Merkwürdigste oben beschaut, stiegen sie in den Schlossgarten hinab, um sich in der schattigen Lindenallee und zwischen den geschorenen Hecken und Laubwänden vergnüglich zu ergehen. Und als zum Schluss der Vetter beim Verwalter, der zugleich auch wirtete, ein Glas frischen Braunbier mit Käse und Brot bestellt hatte, ließ sich Hieronymus, der sich ganz müd und hungrig gesehen, diese leiblichen Genüsse mit ebenso großer Inbrunst schmecken wie vorher die geistigen. Im Verlauf des Nachmittags ward unserem Wälderkind auch noch Gelegenheit geboten, den sogenannten Pfingstritt der Knechte und Rossbuben mit anzusehen, von welchen der Vater oft erzählt hatte. Mit bebänderten Tannenbäumchen in den Händen zog die verschiedenen kostümierten Kavalkade durch das obere Tor in die Stadt ein, wo nach den üblichen Sprüchen und Schwenken der vollständige in Rinde gehüllte Pfingsthagen unter dem Jubel der Schuljugend in den Brunnen geworfen wurde. Nach dieser feierlichen Handlung wurde von den Häusern gesammelt zum Schmaus, welcher im Wirtshaus zum Läuten abgehalten werden sollte. Auch dabei, bei diesem Umritt, war es die Aufgabe der Gassenjugend, den armen durchnässten Pfingsthagen tüchtig zu necken, der hinter den anderen herschreitend die Hände zum Fenster emporhob, mit dem beweglichen Ruf »Iha auch noch nüt«. Nach all diesen Erlebnissen sehnte sich Hieronymus wieder recht sehr nach Hause, um den Eltern und Kameraden von dem Gesehenen und Gehörten ausführlich Bericht erstatten zu können.